es war ja überhaupt nichts da, wo man jetzt gute Spieler herausziehen könnte. Keine Ausbildungszentren, die MLS war zwar schon da, aber die war gepickt von College-Spielern. Das hat sich ja komplett gewandelt.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Heute möchte ich ganz gerne über Nachwuchsfußball reden, und zwar Nachwuchsfußball in den USA. Doch bevor es losgeht, meine Visitenkarte. Ich bin Ralf Bosse, seit 28 Jahren Fußballkommentator, habe rund 1200 Spiele aus dem In- und Ausland live kommentiert für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für Sport1 und Amazon, habe von Welt- und Europameisterschaften die Spiele live kommentiert und habe jetzt seit einigen Monaten das Podcast-Angebot Bosses Bundesliga-Blog. Und das Thema Nachwuchsfußball, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, als ich amerikanische Spielfilme gesehen habe. Wenn man dort Kinder sieht in irgendwelchen Szenen, die spielen nicht mehr Football oder Baseball, sie spielen Fußball. Das ist mir schon längere Zeit aufgefallen und da habe ich noch so gedacht, ja, wahrscheinlich ein Vermarktungstrick. Wenn du diesen Film in Europa vermarkten möchtest, dann kannst du da nicht mit Baseball und American Football kommen. Das ist eine Sportart, die in Europa nicht so beherrscht wird. Dann lass die Kinder lieber Fußball spielen. Nur, das ist gar nicht mal der Grund. Es ist tatsächlich so, in den USA hat sich das Sportangebot der Jugend verändert. Basketball, American Football, Baseball. Sie sind nicht mehr so dominant. Vielleicht haben sie sogar ihre Spitzenposition gegenüber dem Fußball verloren. Grund mal nachzufragen in den USA, wie denn das so ist. Und das habe ich gemacht bei Thorsten Schmugge. Die Fußballfans unter euch werden sagen, habe ich schon mal gehört. Ja, vom VfL Bochum vor allen Dingen. Dort hat er in der ersten Bundesliga gespielt, aber auch für den ersten FC Saarbrücken, für den Wuppertaler SV, ist in Schottland gewesen bei Hibernian Edinburgh. Also hat ein paar Stationen hinter sich, hat Profifußball gespielt und ist seit 8 Jahren in den USA Nachwuchstrainer beim FC Dallas. Und dass der deutsche Markt den US-Nachwuchsfußball beobachtet, das sieht man vielleicht an Borussia Mönchengladbach. Die haben das vermeintlich größte US-Talent Joe Skelly unter Vertrag genommen, jetzt schon, obwohl er erst ab der Saison 2021, also in 1,5 Jahren, frühestens bei der Borussia spielen darf. Der ist noch gar keine 18, der darf noch gar nicht kommen, der darf den Vertrag offiziell noch gar nicht unterschreiben. Also selbst da guckt man schon rüber in die USA und Riesentalente werden jetzt schon verpflichtet, obwohl man sie gar nicht einsetzen kann. Ich habe mit Thorsten Schmugge gesprochen, war gar nicht so einfach, aufgrund der Zeitverschiebung einen Termin zu finden, wann er wach ist, wann ich wach bin, aber das ist uns gelungen. Und er gibt uns mal einen Einblick in die Arbeit Nachwuchsfußball in den USA. Der kommt ganz stark, dieser Nachwuchsfußball. Und vielleicht haben wir bald eine neue Fußballmacht mit den USA in der Welt überhaupt. Hier mein Gespräch mit Thorsten Schmugge. Thorsten Schmugge habe ich am Telefon. Ein Telefoninterview mit jemandem, den wir aus der Fußball-Bundesliga kennen, den wir irgendwo in Deutschland vermuten. Aber Thorsten, du bist ganz woanders. Wo bist denn du?
Ich bin vor 8 Jahren schon in die USA ausgewandert, nach Dallas. Und da bin ich jetzt 8,5 Jahre genau zu sagen und bin hier als Fußballtrainer tätig.
Ich erreiche dich jetzt in Dallas, das müssen wir den Fußballfans nochmal sagen. Wir haben eine Verbindung, die ist überragend. Wenn ich meinen Nachbarn anrufe, ist wahrscheinlich 1000 Aussetzer, dich in Dallas zu erreichen. Kannst du das irgendwie, ich sag mal, legalisieren? Beschreib uns, was du gerade siehst. Wir sind im Auto auch noch unterwegs, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, ja, das muss Dallas sein, wo Toto, so der Spitzname, Toto Schmugge zu Hause ist im Moment.
Ja, ich fahre gerade durch Frisco Downtown. Das ist nördlich von Dallas. Da sind wir als FC Dallas und haben unsere Trainingsfelder da und Stadion und alles Mögliche hier. Und ich komme gerade vom Training meiner U12 Academy und fahre jetzt gerade nach Hause über eine ganz, ganz kleine Stadt und fahre Richtung Allen, wo ich wohne. Und es dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten.
Nicht die Route 66, irgendwas anderes vermutlich, oder?
Ja, das ist so ein Zwischenort, so Landstraßen zwischen Frisco und Allen, da fahre ich gerade her. Ist viel nichts, aber ist trotzdem schön.
Ich wollte gerade sagen, nichts kann schön sein. Manche haben ganz viel und das ist gar nicht schön. Also von daher. Aber wir wollen nicht philosophisch werden im Bosses Bundesliga-Blog. Thorsten Schmugge. Viele Fußballfans sagen, habe ich schon mal gehört. Habe ich schon mal gehört, zumal der Nachname ja auch ein bisschen selten ist und nicht jeden Tag zu finden ist. Gib uns doch mal eben deine Vita. Wo und was hast du gespielt?
Ich habe Bundesliga, VfL Bochum, zweite Liga gespielt, Wuppertaler SV, KFC Uerdingen, Wattenscheid 09, erste SV Saarbrücken. In Schottland habe ich kurz gespielt, in Edinburgh bei den Hibernians. Bin dann vor 8 Jahren hier rüber und habe dann noch ein Jahr professionell Indoor League gespielt bei den Dallas Sidekicks. Und ja, das ist so, was ich mitgemacht habe. Ich habe in Deutschland quasi fast alle Ligen gespielt. Ich glaube, Kreisliga habe ich nicht gespielt, aber sonst habe ich alle Ligen gespielt. Ich habe U21 gespielt, ich habe Bundeswehr-Nationalmannschaft gespielt, internationale Spiele gemacht, ich habe DFB-Pokal gespielt, weit gekommen, dritte, vierte Runde. Ja, das ist so meine Vita.
Kader U21 gestanden, wollen wir nicht vergessen.
Ja.
Auch da dabei gewesen. Ja. Bundeswehr-Nationalmannschaft, da zucke ich gerade zusammen. Die Fußballfans, die vielleicht meine Person auf den verschiedenen sozialen Plattformen verfolgen, die kennen meine Serie Erinnerungen. Und da geht es ab Montag um die Militärweltmeisterschaft 1993 in Marokko. Was ich dort alles erlebt habe in den 4 Wochen, war unfassbar. Du hast 1990 Bundeswehr-Nationalmannschaft gespielt. Ich kann mich nicht mehr an dich erinnern. Warst du 93 mit dabei?
Nee, da war ich schon raus. Weil ich war ja nur sagen wir 9 Monate in der Sportkompanie. Und nur in der Zeit war ich mit der Bundeswehr-Nationalmannschaft involviert und bei einigen Spielen dabei.
Sehr schade eigentlich, denn dann hättest du das erlebt, was ich erlebt habe, obwohl ich sage, gut, dass du es nicht erlebt hast, denn ab Montag werden alle 2 Wochen in meiner Serie Erinnerungen daran erinnert werden und das ist, ja, unfassbar. Aber ist ein anderes Thema, wir wollen über dich sprechen, über Dallas. Du bist zum FC Dallas gegangen, hast komplett deine Erfahrung mitgebracht, um beim FC Dallas die Jugendakademie, hier würde man sagen Nachwuchsleistungszentrum aufzubauen, dort die Jungs zu trainieren und da, wenn möglich, Nationalspieler draus zu machen. Das Ganze vor 8 Jahren. Der Stellenwert des Fußballs in den USA, wo wir ja natürlich American Football kennen, Basketball und Eishockey. Das ist eigentlich so, dass diese 3 dominieren das Sportjahr und Fußball quetscht sich da noch irgendwo dazwischen. Welcher Stellenwert hat der Fußball mittlerweile in den USA?
Also der Stellenwert in den letzten Jahren, ich würde sagen in den letzten 5 Jahren, ist enorm gestiegen und die Leute interessieren sich immer mehr für den Fußball. Das sehen wir gerade in der Jugend. Viele Jugendliche gehen zum Fußball und nicht zum Football oder Baseball oder Basketball. Gehen zum Fußball und anhand unserer Mitgliederzahlen, die wir haben beim FC Dallas, wir haben in unserer Jugendabteilung, wir haben 4.500 Kinder nur in unserer Jugendmannschaften spielen und daraus bildet sich ja dann auch die Academy Teams und das ist schon enorm an Interesse gewachsen in den letzten 5 Jahren. Und wir beim FC Dallas haben in unseren Academy Teams circa 18 aktuelle Jugendnationalspieler und das Interesse auch internationalen Clubs mit uns zusammenzuarbeiten wird von Jahr zu Jahr immer größer. Wir haben ja jetzt letztes Jahr die Kooperation mit dem FC Bayern vollzogen und das lebt. Wir schicken Spieler zu denen. Einer hat ja schon unterschrieben, der Chris Richards, letztes Jahr schon. Und das ist ein reger Austausch mit Jochen Sauer. Und das ist wirklich toll zu sehen, die Entwicklung des Fußballs hier in den USA.
Man hat auch selbst so den Eindruck, dass sich was tut. Denn wenn man so amerikanische Spielfilme sieht, wo Kinder auftauchen, die spielen, die Sport treiben, dann spielen die alle Fußball. Da sehe ich nicht mehr, dass das Ei fliegt, da sehe ich nicht mehr den Baseballhandschuh, sondern in solchen Spielfilmen ist es immer Fußball, der gezeigt wird. Da hat man schon gedacht, okay, das machen die, damit die Europäer auch die Filme gucken. Aber anscheinend ist ja diese Entwicklung wirklich da, dass die Kinder sagen, ich muss nicht mehr den Helm aufsetzen, um Fußball zu spielen, American Football, sondern Soccer, wie die US-Amerikaner das ja nennen, um Fußball zu spielen. Da gab es ja nun die Weltmeisterschaft 1994, da hatte man damals ja schon gedacht, wir machen das da, damit wir in den USA diesen Fußball aufploppen lassen, damit es losgeht. Das hat damals aber noch nicht so richtig funktioniert. Du hast ja eben gesagt, 1990, da warst du noch bei uns, hast sicherlich das noch nicht so verfolgt. Aber jetzt, wo du da bist, rückwirkend, war 94 und die Jahre danach, ja, verschenkte Zeit, das hat den USA den Fußball nicht näher gebracht.
Man muss ein bisschen zurückgehen zu der Entwicklung des Fußballs hier in den USA. Es war ja überhaupt nichts da, wo man jetzt gute Spieler herausziehen könnte. Keine Ausbildungszentren, die MLS war zwar schon da, aber die war gepickt von College-Spielern, und das hat sich ja komplett gewandelt. Nach der Weltmeisterschaft, die Wirtschaft hat investiert, es wurden Academies gebildet, es wurden gute Trainer an den richtigen Stellen installiert, und das ist gewachsen, ich würde sagen, wirklich nach der WM, wo dann wirklich die Fußballfelder erstmal gebaut worden sind, wo man dann vernünftige Ausbildungen starten kann mit den Spielern. Und seit 2005, 2006, 2007 sind die Voraussetzungen perfekt, nicht überall in den ganzen USA perfekt, aber in den Soccer-Zentren an der Ostküste, Westküste und in Mittelamerika, das ist top. Wenn ich muss jetzt wieder vom FC Dallas reden, weil da bin ich am nächsten. Wir haben 18 Rasenplätze zur Verfügung und die erste Mannschaft trainiert neben der zweiten Mannschaft, die zweite Mannschaft trainiert neben der U19, die U17, die U15 geht runter bis die U12. Wir trainieren alle auf dem gleichen Gelände und die Trainer helfen sich gegenseitig, das ist ein reger Austausch und das ist von der Jugend schon sehr professionell aufgebaut.
Wenn ich das so höre, da sind ja optimale Bedingungen, wo man jetzt als mancher Erstligist vielleicht nicht, aber zweite Liga und drunter schon neidisch wird und sagt, Mensch, was haben die da alles, was machen die da alles, was investieren die alles, wieso geht das da drüben so leicht und bei uns so schwer? Du hast gesagt, Sponsoren spielen da eine Rolle, brauchen wir ja auch, haben die da drüben mehr Geld als hier? Das könnte natürlich der Fall sein, aber wenn ich das so höre, wie du es beschreibst und du erlebst es ja seit 8 Jahren, wächst da eine neue Fußballmacht heran? Wenn die Kiddies jetzt gerade anfangen, Fußball zu spielen, dann brauchen die natürlich noch ein paar Jahre, bis sie wirklich, sag mal, seniorenfußballreif sind. Aber die ersten schwappen ja schon rüber. Wächst da so eine neue Fußballmacht heran?
Man muss da ein bisschen vorsichtig sein mit Fußballmacht. Man muss viele Sachen richtig machen, um erfolgreich zu sein. USA ist auf dem richtigen Weg, würde ich sagen, seit 5, 6, 7 Jahren. Das richtig zu machen. Und aus meiner Sicht ist es mittelfristig bis langfristig, wird sich da die USA in den Top 10 der Welt einfinden und eine gute Rolle spielen. Eine gute Rolle. Und wenn ich so die Talente, wir haben viele internationale Turniere, wo unsere Jugendmannschaften oder unsere Academy-Teams teilnehmen. Und wir sehen viele, viele Talente. Und wir müssen uns gar nicht verstecken auf dem Weltmarkt mit unseren Talenten, weil große, große Talente hier in den USA schlummern und vernünftig ausgebildet werden. Aber das sieht man wahrscheinlich, wir sehen das jetzt schon ein bisschen. Wir haben schon internationale Verkäufe unserer jungen Spielern. Wir sehen das schon, dass es kommt, aber es kommt noch viel mehr nach. Ich würde sagen, so in den nächsten 4, 5, 6, 7 Jahren werden sich einige wundern, wie viele tolle Talente hier aus den USA kommen.
Borussia Mönchengladbach war die Mannschaft, die zuletzt sich auf den US-Markt bedient hat. Joe Skelly verpflichtet, eines der größten US-Talente überhaupt. Den haben die jetzt unter Vertrag genommen. Der kommt aber erst in der Saison 2021-22. Also die packen jetzt schon zu und sichern sich das, weil die gesehen haben, das ist ein richtig guter. Und bevor die anderen wach werden, ist er schon bei uns. Ist das jetzt hyperaktiv, zu früh, zu viel zugegriffen? Oder muss man das machen, um diese Top-Talente der USA zu verpflichten? Kennst du ihn, diesen Joe Skelly? Ist das ein guter?
Das ist einer von vielen Guten, die jetzt rauskommen. Natürlich muss man sehen, wie sie auf dem internationalen Parkett zurechtkommen. Und wir müssen jungen Spielern halt die Gelegenheit geben, sich international zu zeigen, auch zu wachsen als Spieler, als junge Spieler. Deswegen sind viele amerikanischen MLS-Clubs mit ihren Jugendteams international unterwegs, um einfach die Forderung und Förderung einfach auf dem Top-Level zu bringen, was in Europa eigentlich normal ist. In Deutschland gibt es die Jugend-Bundesliga, die ist schwierig hier aufzubauen, weil das Land so groß ist. Ja? Und deswegen hat man gesagt, okay, wir investieren in internationale Turniere. Unsere U12, die spielen in Mexiko, die spielen in Brasilien. Wir haben jetzt eine Einladung bekommen, in Spanien zu spielen, gegen Barcelona, gegen Real Madrid, gegen FC Porto, gegen Manchester City, ein Turnier zu spielen jetzt im Mai. Und die sind wirklich schon so wie Profimannschaften unterwegs und das startet mit der U12, mit der U13, U14, U15, U17, U19. Die sind international unterwegs, um einfach das Fordern und Fördern zu entwickeln und super Spieler zu entwickeln. Und das ist der Key, dass viele unterschätzen, ja, in Europa, dass wir die Ausbildung jetzt angepasst haben, vor 10 Jahren, Top-Spieler rauszubringen. Ja, und aber das dauert halt Zeit, um die Spieler dann halt zu entwickeln, und das kommt. Das wird alles kommen.
Du hattest eben mal gesagt, wir haben ja selbst in den USA tolle Turniere. Ich erinnere mich an Las Vegas, wo immer ein großes Turnier ist, wo auch aus Deutschland die Mannschaften hinfliegen, wo man so den Eindruck hat, ah ja, Jugendaustausch, dann lernen die mal die USA kennen, das ist so touristisch ganz wichtig. Aber die sportlichen Erfolge nehmen die dann selten mit, weil die US-Amerikaner dann gewinnen. Und dann hörst du hier so Begründung, ja, es ging ja jetzt erstmal darum, das Land kennenzulernen. Fußball war gar nicht so wichtig. Du verfolgst das Turnier sicherlich auch. Die Amerikaner gewinnen, ja, weil sie schlichtweg besser sind als die Deutschen. Denn das ist ja schon so eine Plattform, wo man direkt mal vergleichen kann.
Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Unsere U15 war auf dem Turnier in München. Da war Bayern München, da war Manchester United, da war Arsenal und ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Mannschaften da noch waren. Und das war in München, in der, wie heißt die Akademie da noch? Auf dem Leistungszentrum von Bayern München. Und da hat der FC Dallas gewonnen. Im Mini-Turnier. Und da sieht man schon, da wächst was, und man sollte die amerikanischen Teams nicht mehr unterschätzen. Und wir haben selber in Dallas, den Dallas Cup, der besucht wird von spanischen, englischen, mexikanischen, brasilianischen Teams, auch deutsche, Eintracht Frankfurt ist jedes Jahr da, und die gewinnen nicht. Die gewinnen nicht. Ist ein US-amerikanisches Team gewinnt oder ein mexikanisches Team gewinnt oder ein brasilianisches Team gewinnt. Und da sieht man schon die Entwicklung, wo es hingeht irgendwann.
Du hast das Problem angesprochen, dass die USA natürlich ein riesengroßes Land sind, und das als überregionale Liga zu streuen, ist ja gar nicht möglich. Ihr habt ja im ich sag jetzt ihr, als Pseudo-US-Amerikaner, Thorsten Schmuggel.
Ja.
Ihr habt das ja so, dass ihr sagt, wir haben in den Sportarten eine Top-Liga, die ist USA-weit und darunter geht es dann eigentlich mit den Colleges weiter. Den Amateursport, so wie wir ihn in Deutschland kennen und du ja auch kennengelernt hast, aus diesem Amateursport kommst du ja im Endeffekt, gibt es in den USA ja nicht. Muss man deswegen sagen, die Großstädte sind da prädestiniert, diesen Nachwuchssport, bei uns Thema Fußball, aufzubauen, weil je platter es wird, umso schwieriger wird es. Du hast mal eben deinen Nachhauseweg vom FC Dallas Trainingszentrum nach Hause beschrieben, wo du sagst, ich fahre hier durch so ein kleines Örtchen. Hätten die zum Beispiel jetzt einen Fußballplatz, um überhaupt da kicken zu können?
Viele Städte haben jetzt schon Fußballfelder gebaut oder die ich würde sagen sogar 90% aller Städte haben Fußballzentren, wo dann 10 bis 12 Felder sind und wo dann die lokalen Teams drauf trainieren und spielen können. Also das gibt es schon. Unsere Academy, es gibt eine Academy League, ja, wo dann die Academy-Teams gegeneinander spielen. Die sind dann natürlich aufgeteilt in mehreren Academy-Ligen. So wie in Deutschland sind es, glaube ich, 2 Bundesligen, gibt es hier dann natürlich 6, die dann lokal aufgeteilt sind. Aber die Academy-Teams, die spielen schon gegeneinander in Ligen. Und dann gibt es 2-mal im Jahr, gibt es Develop Academy Tournaments. Das sind so, in Deutschland würde es jetzt deutsche Meisterschaften, wo dann die Besten dran teilnehmen und dann wird der USA-Meister ermittelt. Und das ist jetzt, ich glaube, 3 oder 4 Jahre installiert und das läuft eigentlich recht gut.
Ja, man merkt schon, dieser Entwicklungsbeobachtungsbaum, den wir in Deutschland kennen mit flachen Vereinen, die also Jugendbetreuung haben, Jugendmannschaften und dann kommt vielleicht der große Nachbarverein und holt mal einen, dann kommt der nächste größere und holt mal einen und so wächst er irgendwie hoch oder wird es von vornherein in irgendein Nachwuchsleistungszentrum gezogen und wird es da dann hochgeschoben. Das scheint bei euch nicht möglich zu sein, weil es einfach zu groß ist. Ihr müsst also immer die Augen offen haben, ihr müsst das Angebot stellen und hoffen, dass talentierte Fußballer sagen, ja, ich will zum FC Dallas, ich will zum Thorsten Schmucke, ich will, dass der mich gut macht. Wie viel fällt da durchs Raster? Wie viel seht ihr nicht, weil es einfach zu viel ist? Wie viele Kicker laufen auf irgendeiner Straße rum, wo du dran vorbeifährst und gar nicht hinguckst? Und der wäre vielleicht der nächste Torjäger der USA gewesen. Wie viel geht da verloren?
Ja, wir haben ja auch Scouting-Abteilungen. Jetzt beim FC Dallas ist das jetzt nicht so ein großes Problem. Wir erkennen Talente. Wir sind da verknüpft mit allen MLS-Clubs. Man kann scouten, jeder MLS-Club hat seine Area, wo er drin scouten darf. Und das ist aufgeteilt zwischen den MLS-Clubs. Und dann gibt es natürlich dann aber auch den Konflikt mit den... Es ist ein bisschen komplizierter, weil du hast den College-Sport, das geht ab 18, 17, 18, 19 los, dann hast du den Schulsport, also du hast Fußballteams in den Schulen, das ist ganz was anderes hier als in Deutschland, hier hat das einen großen Stellenwert, alles was in der Schule passiert, ob es Football ist, Basketball ist oder Fußball jetzt, sehr großer Stellenwert und das ist auch, wir trennen das. Unsere Jugendmannschaften zum Beispiel, die spielen im Club beim FC Dallas und zusätzlich in ihren Schulmannschaften. Ja, also die haben ihre Mannschaften, ihre eine Mannschaft beim FC Dallas und die spielen dann quasi in Schulen mit anderen Clubspielern in einem Team wieder zusammen. Und auf der einen Seite ist das gut, auf der anderen Seite ist das ein bisschen eine Herausforderung für den Clubcoach damit zu dealen, weil andere Systeme gespielt wird in der Schule und ein bisschen darauf Einfluss zu nehmen ist schwierig, weil das ist ein anderes Problem, die Schulclubs, die Schulmannschaften, die Trainer, die arbeiten nicht mit den Clubs zusammen. Oder wollen nicht mit den Clubs zusammenzuarbeiten und da ist das ein bisschen, ich würde sagen, nicht so gut oder optimal für die Spieler. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite trainieren die jeden Tag, ob jetzt mit dem Club oder in der Schule. und ist natürlich für die Spieler optimal.
Ja, ich habe so den Eindruck, dass eben manche US-Amerikaner diese Vereinsstruktur nicht haben wollen, weil die kennen das sowas nicht. Und wenn du sagst, die Schule lehnt es weitestgehend ab, dann müssen sich da noch einige dran gewöhnen. SC Dallas ist 1996 gegründet, ist ja so alt auch noch nicht. Da muss ich ja auch vielleicht erst noch wieder aufstellen und lernen, dass da Vereinsstruktur anders aussieht, als man es im US-Sport allgemein kennt. Jetzt hast du interessanterweise gesagt, dass ihr offensichtlich einen abgesteckten, ja, ich sag mal, begrenzten Bereich habt, wo ihr Talente scouten könnt. Ist der jetzt quasi eine Straße weiter, darfst du nicht mehr zupacken, weil das ist dann schon vom anderen. Das heißt, theoretisch, wenn ich jetzt ganz links Los Angeles einen Star entdecke, der in 10 Jahren überragend sein wird, der könnte nicht nach ganz rechts nach New York wechseln, das geht nicht.
Du musst den, wenn du einen Spieler scoutest, ob der jetzt, wenn wir jetzt als FC Dallas einen Spieler aus LA scouten und den haben wollen, aber der gar nicht beim LAFC oder LA Galaxy spielt, zum Beispiel einen Local Club, müssen wir erst LAFC oder LA Galaxy anrufen oder E-Mail schreiben, ob wir diesen Spieler einladen können zum Tryout oder nicht. Ja, das ist auf der einen Seite gut, aber auf der anderen Seite ist das, es wird limitiert. Ja, so ist es.
Ein Bestandsschutz für Spieler, damit die nicht weggehen, nicht weit weggehen, gab es ganz früher auch mal. Ich weiß gar nicht, was zu deiner Zeit. Da gab es in der Bundesliga eine schwarze Liste. Da durften die Erstligavereine 2 Spieler draufsetzen. Die durften nicht von anderen Vereinen angesprochen werden. Bis die Vereine merken, eigentlich ist das ganz schön doof. Denn wenn die angesprochen werden, bringen die eigentlich in der Regel auch große Ablösesummen. Und dann hat man diese schwarze Liste, die auch für öffentlich war, also es war keine Geheimliste, wieder aufgelöst. Meine, das war so 90er, 80er Jahre.
Hier gibt es natürlich auch Tricks, um trotzdem an die Spieler zu kommen. Ja? Hier gibt es den guten, schönen Trick, dass sie dann umziehen. Jetzt bei Jugendspielern ist das so, dass die Eltern umziehen müssten in unserer Area. Ja, und dann ist das alles kein Problem.
Wie oft sagt der Thorsten Schmugge denn?
Das gibt es.
Ja, so kann man es tatsächlich umgeben. Obwohl die Eltern wissen zu dem Moment auch noch nicht, ob der Junge wirklich ein guter wird oder nicht. Wenn sie Pech haben, klappt das nicht. Und Papa hat Job aufgegeben oder was nicht. Alles aber gut. Das machen wir in Deutschland auch, dass man sagt, wir wollen da einen Junior haben. Und dann kriegt der Papa noch einen Job und die Mama noch einen Job. Und da kann ich mich dran erinnern, als Marco Marin von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach wechselte, als Jungspund, da hat Papa und Mama auch noch einen Job gekriegt von Gladbach. Das weiß ich auch noch. Und deswegen ist er zu den Fohlen gegangen. Wie oft sagt der Thorsten Schmugge denn, wenn er nachts im Bett liegt, das ist so eine Granate, die muss ich eigentlich in der Bundesliga unterbringen. VfL Bochum wäre natürlich naheliegend, aber jetzt nicht so die erste Adresse im Moment. Wie oft machst du den Spion und sagst, hallo Vereine, Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach, wer auch immer, ich habe hier einen guten, holt euch den mal rüber?
Ich habe, ich sehe viele, viele Talente in verschiedenen Altersklassen, aber ich halte mich grundsätzlich raus. Ja, wenn jetzt ein Bundesligist anklopfen würde und sagen, pass auf, hier, wir haben hier einen Namen, das gab es schon, ist schon vorgekommen. Wir haben hier einen Namen, was hältst du davon? Du siehst ihn ja oft genug und was sagst du? Ist er interessant oder nicht? Das gab es schon und das mache ich dann auch. Ja, ich kann ja meine Meinung äußern, das wird ja am FC Dallas wird das ja auch gefordert. Von daher, ich habe jetzt keine schlaflosen Nächte. Weil da gehört ja eine Menge andere Sachen dazu, ob das passt oder nicht. Da ist erstmal das Spielerische. Es ist ja auch das Alter. Du merkst schon, es ist nicht so einfach, darüber zu reden, weil es sehr kompliziert ist. Es gehört ja auch noch das Alter dazu von dem Spieler. Er kann ja nicht mit 15 oder 16 jetzt ins Ausland wechseln. Das geht ja nicht. Das geht ja erst dann ab 16, 17 und 18, wo man darüber nachdenken könnte. Und deswegen so junge Spieler frühzeitig jetzt an Bundesligisten zu hängen, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg wäre. Ja.
Vertrag unterschreiben geht jetzt mit 18. Ne? Also die können zwar schon in dem Verein da sein, aber noch keinen Vertrag unterschreiben selber. Da
ja, das Beispiel haben wir ja jetzt mit Borussia Mönchengladbach.
Ja, genau. Joe Scully kommt, aber noch nicht, weil er noch keine 18 ist, muss er noch da bleiben. Dann darf er rüberkommen. Also ja, gut. Aber dann hat man schon mal die Hand drauf auf ein Riesentalent, der kann nicht mehr woanders hin, sondern er kommt garantiert zu den Fohlen, wenn er auch erst 18 ist. Aber ja, die Zukunft ist schon mal gesichert. Thorsten Schmucke, ich fand
ja,
das höchst...
Problem,
ja, bitte.
Ja, das Problem für die MLS-Clubs ist, dass umso mehr Talente in die MLS oder in den Academies spielen, umso interessanter wird das natürlich auch für internationale Clubs, die Talente wegzuholen. Und dann geht's wie auch überall um viel Geld. Und damit die MLS-Clubs sich da schützen, nicht da, wir hatten ja das Beispiel McKinney, da hat der FC Dallas gar nichts gesehen, weil er nicht gebunden war an den FC Dallas. Und das haben die aber jetzt einen Riegel vorgemacht, dass man fast alle Academy-Spieler unter Vertrag nehmen kann, um auch ein bisschen davon zu partizipieren, wenn die international verkauft werden oder geholt werden. Ja, das hat sich da schon geändert. Das war vorher nicht so, deswegen ging das alles noch bei dem McKinney, aber das geht jetzt so einfach nicht mehr. Deswegen haben schon Bundesligisten, der Borussia Dortmund gibt es ja jetzt hier auch vor Ort in Dallas. Wir haben hier lustigerweise den Club Liverpool FC Academy USA übernommen und das heißt jetzt Borussia Dortmund International Academy, um selber Spieler hier zu scouten und unter Vertrag zu nehmen. Und das ist ja da natürlich einfacher, von Borussia Dortmund nach Borussia Dortmund zu wechseln. Nur mal so dahingesagt.
Da sagt noch einer, unsere Bundesliga-Vereine sei nicht schlau. Also die lassen sich ja schon was einfallen. FC Dallas, wenn wir noch mal gucken wollen, Hugo Sanchez, der mexikanische Starstürmer, war bei euch. Ana Sutter ist aus der Bundesliga bekannt, war bei euch. Aber ansonsten war, glaube ich, namensmäßig ein bisschen dünn beim FC Dallas.
Ja, wir beim FC Dallas, wir fokussieren an junge, talentierte Spieler. Wir haben im aktuellen Nationalkader haben wir 6 Spieler, die unter 20 sind, nur alleine von uns. Und wir fokussieren uns darauf, um gute Spieler rauszubringen, die dann auch nationale oder internationale Karrieren haben. Ja. Und wir werden nie so Stars holen wie LA Galaxy oder LAFC oder wie Atlanta oder wie die alle heißen, weil wir gar nicht das Potenzial dazu haben. Irgendwann vielleicht, aber das die Entwicklung vom FC Dallas ist noch nicht abgeschlossen. Wie du vorhin auch schon sagtest, wir sind ein junger Club, 94 gegründet und das muss sich alles noch entwickeln und so weit sind wir halt noch nicht.
Und das ist genau die Aufgabe von Thorsten Schmucke, entwickeln. Das ist sein Job, entwickeln, junge Leute, Talente so weiterzuentwickeln, dass sie später Riesenstars werden und dann sagen, wer hat dich denn groß gemacht? Thorsten Schmaggi. Sagt man Schmaggi in den USA?
Ja, ich habe schon alles gehört.
Welche Version gibt's von Thorsten Schmucke?
Schmuck, ich heiße auch Thorsten Deutsch, gab es auch schon. Da kriege ich auch Post, da steht Thorsten Deutsch drauf. Und also das war schon verrückt, was ich hier alles gehört habe. Das waren nur einige Beispiele.
Aber ist ja doch alles liebevoll. Das ist ja, da kann man auch sehr gut mit umgehen. Aber die Familie von dir und so weiter fühlt sich auch wohl in Dallas. Da habt ihr jetzt noch keine heimatlichen Gefühle. Ich meine, du kommst ja aus dem Kohlenpott. Vorsichtig gesagt, den jetzt zu vermissen, in Dallas zu wohnen und sich nach dem Kohlenpott zu sehen, wäre jetzt auch auf ersten Blick sehr ungewöhnlich, um das vorsichtig zu sagen.
Da triffst du einen wunden Punkt, weil nach 8,5 Jahre jetzt immer Champagner trinken schmeckt auch irgendwann mal nicht, sagt man ja so schön. Wir haben super Wetter hier. Im Sommer ist es extrem heiß. Wir haben über 40 Grad über 6-7 Monate. Ob man das jetzt für die Zukunft haben will, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist jetzt so die in meiner Familie so die Frage gerade, was kommt next, ja, und da überlegen wir natürlich, was da passiert, ne? Natürlich habe ich hier einen super Job, aber das Leben gehört ja dazu, und ob man da jetzt nochmal was Neues macht, das sieht fast so aus. Mal sehen, was kommt.
Ja, Berger hast du in Dallas ja auch nicht. Du bist ja gebürtiger Bayer. Eigentlich müsste es ja dann, du hast mal eben Bayern München angesprochen mit dem Nachwuchsleistungszentrum, nachgewiesen. Thorsten Deutsch hat 8 Jahre FC Dallas groß gemacht. Dann müssen die Bayern noch zupacken.
Ja, das ist ja alles nicht so einfach. Du weißt ja ganz genau, dass auch bei meisten Clubs sind ja schon Trainer da. Und die sind auch sehr nah in der Umgebung der jeweiligen Clubs beheimatet oder bekannt mit Leuten, und es ist natürlich auch schwierig, an den entsprechenden Positionen zu kommen und auch mal Angebote zu bekommen. Ja, das ist schwierig, muss man wirklich sagen. Ja, natürlich ist man offen zu Gesprächen, aber da muss es auch wirklich passen. Ja.
Das ändert sich jetzt. Denn wer einmal in Bosses Bundesliga-Block war, der kriegt eine dermaßen riesengroße Karriere, weil das ja Millionen hören. Das wird sich jetzt ändern.
Ja.
Post bitte an Thorsten Deutsch in Dallas. Bin mal gespannt. Es kommt ja anscheinend an, hast du gesagt. Von daher, ich drück die Daumen, Thorsten. Ja. Ich fand das überragend, dass wir zusammen gesprochen haben. Vor allen Dingen, uhrzeitmäßig wäre es bei dir? Uhrzeit?
Ich habe jetzt 2:24 Uhr.
Ja, guck
also an. 14:24 Uhr.
Und wir sprechen 21:24 Uhr deutscher Zeit. Während du gleich Kaffee machst, ja, Gehen wir so langsam ins Bett.
Ja, das sind ja 7 Stunden Unterschied. Ja, das ist auch immer sehr lustig, wenn ich mit Freunden und Familie aus Deutschland spreche. Das muss immer so abgepasst werden, wann es am besten ist.
Ja, ihr seid ja mal am Rechnen wahrscheinlich, ne? Deutscher Zeit,
US-Zeit. Ja, immer. Ja, Deutschland ist ja 7 Stunden vor, und da muss man schon überlegen. Ne? Zum Beispiel ist ein guter Freund von mir, der hat mich heute Morgen um 5 Uhr angerufen, in der Nacht oder morgens, wie man es auch immer sieht, bin ich natürlich nicht dran gegangen, aber hat er wahrscheinlich auch vergessen, dass ich noch schlafe.
Solche Leute direkt von der Freundesliste streichen, wer das nicht kapiert, weg. Die halten auf.
Ja. So einfach ist das nicht, wenn man schon so lange befreundet ist.
Ja, vor allem Kontakt zur Heimat. Also, da muss man ihm das verzeihen. Der hat eigentlich auch gedacht, Trainer muss früh aufstehen. Der muss schon mal einen Rasen mähen, der muss schon mal die Linien zeichnen, der muss schon mal die Bälle aufpumpen. Dass du deswegen früh anfangen musst.
Nee, also, wir sind schon gut aufgebaut mit den Sachen. Wir fangen morgens um 7 Uhr schon an, mit den Jungs zu arbeiten bis 10 Uhr, und dann gehen die zur Schule. Wir haben als FC Dallas ein super Programm mit Schulen aufgebaut für unsere Academy. Wir sind mit der einzige MLS-Club, die das Programm haben. Und ich habe ja schon gesagt, es ist nicht so einfach, mit Schulen zu zusammenarbeiten. Aber wir haben es geschafft, dass unsere Jungs von den Schulen dann auch freigestellt werden morgens, und kommt natürlich auf die Altersklasse an. Unsere U17, U19 trainieren morgens um 7 bis 10. Unsere folgenden Mannschaften trainieren dann halt um 3 nach der Schule. Das ist schon optimal. Ist schon optimal für uns.
Thorsten Schmucke, nochmal vielen, vielen Dank. Thank you very much. Greetings to the USA.
Dankeschön auch.
Und dann drücke ich die Daumen. Und wir halten bitte den Kontakt, denn sobald du den ersten US-Nationalspieler direkt in die USA, also von den USA nach Deutschland in die Bundesliga geschoben hast und sagst, das ist mein Junge, den habe ich groß gemacht, dann sprechen wir sehr, sehr gerne wieder zusammen.
Passieren.
Ehrlich?
Wird demnächst passieren. Ja. Ist noch nicht reif, aber es kommt, es kommt.
Komm, exklusiv im Bosses Bundesliga-Blog. Wie heißt er?
No problem.
No problem. Das ist ein kurioser Name, das stimmt. Thorsten Schmugge, vielen, vielen Dank und alles Gute für die Zukunft.
Danke, Ralf. Okay, bis dann. Ciao, ciao.
War gar nicht so einfach. Deswegen nochmal ein herzliches Dankeschön an Thorsten Schmugge, dass wir da uns irgendwie zusammengefunden haben. Denn Zeitverschiebung war schon ein bisschen schwierig, aber wir haben es geschafft. Und ich glaube, wir haben sehr interessante Informationen bekommen über den Nachwuchsfußball in den USA. Ja, man muss schon sagen, da sind einige, die auf den europäischen Fußballmarkt drängen. Tolle Talente. Die USA hat ja immer gute Fußballer gehabt. Ich kann mich an Michael Bradley, an Casey Keller erinnern, die in der Bundesliga gespielt haben. Und da kommt noch eine ganze Menge mehr, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das war die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Würde mich mal freuen, wenn ihr den Kontakt zu mir herstellt über Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram oder auch über meine Homepage ralfbosse.de. Da geht es auch, da gibt es nämlich ein Kontaktformular, ausfüllen und abschicken. Und da melde ich mich gerne bei euch und dann können wir mal so ein bisschen, ja, drüber sprechen, ob denn das dieses Angebot genau das Richtige ist, ob ihr damit einverstanden seid oder nicht. Das war's dann für heute. Dankeschön fürs Zuhören und ein erfolgreiches Wochenende wünsche ich euch. Tschüss, sagt Ralf Bosse.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.